Werbung.
Verlinken Sie IT mit Energie und speichern Sie sich die besten Karrierechancen ab. Datenarchitektur, Backend-Frontend-Anwendungen, Cybersecurity. Ihre Arbeit schafft das digitale Rückgrat für innovative Energieversorgung von morgen. Bringen Sie sich in ein Team ein, das mehr bewegt als Bits und Bytes. Zusammen schaffen wir die Netzinfrastruktur für den weltweit größten Internetknoten. Arbeiten bei Mainova. Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter mainova.de/karriere.
Heute in CT Uplink sprechen wir über die Renaissance der mobilen Spielkonsolen. Wir haben das neue Steam Deck dabei, außerdem ganz ungewöhnliche Handhelds, Retro-Spiele auf dem Raspi und etwas ganz Besonderes für Fans des Gameboys und anderer Retro-Konsolen. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe heute wieder eine CT dabei, die CT Nummer 7. Und in der ging es ja letzte Woche schon im CT Uplink um den CT Speicherkompass. Und diese Woche haben wir ein kleineres Thema aus der CT mitgenommen. Da ist nämlich eine kleine Spielkonsole erwähnt, über die sprechen wir. Und wir haben aber auch das Steam Deck ganz frisch in der Redaktion. Auch darüber sprechen wir gleich. Vorher gibt es aber ein Wort von unserem Sponsor.
Dell Technologies als ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions Provider bietet IT-Technologielösungen für Unternehmen aller Größen, die speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dell Technologies ExpertInnen empfehlen Unternehmen Dell Latitude Laptops und 2-in-1-Systeme. Sie gehören zu den sichersten Business-PCs von Dell Technologies mit eingebauten intelligenten Funktionen. Besuchen Sie uns online unter dell.de/kmu-beratung.
Ja, hallo bei CT Uplink. Wir haben heute das Thema Spielkonsolen, mobile Spielkonsolen. Wir hatten uns im Heft, gab es einen Artikel zu der Analog Pocket, einer ganz besonderen Retro-Konsole. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem gibt es jetzt gerade in der Redaktion ganz relativ frisch angekommen das Steam Deck. Und dann dachten wir, ist das vielleicht nochmal ein super Anlass, um über mobile Spielkonsolen zu reden. Und die Bandbreite, wie gesagt, von ganz aktuellen PC-Spielen auf so einem mobilen Gerät bis zu alten Retro-Klassikern. Dazu habe ich drei Gästinnen, und zwar unter anderem Liane. Vielleicht erzählst du mal kurz, Liane, was du bei CT machst und was du mit Spielkonsolen so machst.
Ja, ich bin Liane Dubowi und ich bin bei CT im Ressort Systeme und Sicherheit. Und meine Themen sind Linux und Spiele. Und da bin ich mit dem Steam Deck naja, das ist für mich quasi eine Punktlandung, weil das ist im Prinzip Linux-Gaming pur.
Okay, sehr spannend. Da fangen wir auch gleich als erstes Thema an. Vorher stelle ich noch die anderen Gäste vor. Dennis.
Hi, ich bin Dennis. Normalerweise schreibe ich über bzw. gegen Sicherheitslücken in PCs und so weiter. Ja, und als Ausgleich mache ich aber auch immer wieder Konsolengeschichten. Ich hatte früher kein Gameboy, muss ich sagen. Deswegen muss ich jetzt quasi im Alter einiges nachholen und ja, davon profitiert aber die CT.
Das ist ganz lustig, Dennis. Wir hatten dich beim letzten Mal, ging es auch schon um Streaming.
Genau.
Dein Hauptthema ist eigentlich Sicherheit, aber wir holen dich zu CT Uplink immer für deine
für die anderen Themen, ja, genau.
Für die Gesellschaftsthemen eher. Sehr schön.
Ja.
Und dann ist dabei Keno. Hallo, Keno.
Hallo. Ja, ich bin Keno. Ich mache im Moment vor allem so einen YouTube-Channel für CT, der heißt 3003 und da mache ich alles. Also da habe ich auch schon mal was über Retro-Gaming gemacht, aber eigentlich habe ich mit Handheld-Spielkonsolen nicht so viel. Ich überlege gerade, habe ich da schon mal was gemacht im Heft? Nee, glaube ich nicht. Habe ich eigentlich nichts am Hut, aber ich habe auf einmal ganz viele. Also 4 Stück liegen hier jetzt vor mir und die sind alle relativ frisch. Also ich glaube, das mit der Renaissance, das kommt ganz gut hin.
Ja, also das war, genau, wir hatten, als wir im Vorgespräch zu CT Uplink, haben wir uns überlegt, irgendwie ist das gerade so ein Riesenthema, durch die, ich glaube, Steam Deck auch total befeuert. Und Liane, du bist ja auch, du machst ja auch bei uns beim Channel CT Zock mit. Vielleicht dafür auch nochmal kurz Werbung gemacht. Ich glaube, bei euch im Team gibt es auch viele, die jetzt gerade sehr heiß auf Steam Deck sind und dieses Thema auch sehr begleiten, oder?
Naja, was sich jetzt so ein bisschen bewährt hat, ist, dass ich ja schon seit Jahren unter Linux spiele und die angezockt Videos, die ich für den YouTube-Channel CT Zockt immer mache, unter Linux mache mit Proton. Das sind ja meistens Windows-Spiele. Und ich habe die neulich dann nochmal zusammengesammelt in einer extra Playlist, damit man mal gucken kann, welche Spiele laufen eigentlich unter Linux. Wir haben quasi schon einen länger laufenden Test, welche Spiele auf dem Steam Deck gut laufen könnten. Das ist jetzt ganz praktisch.
Weil das Steam Deck nämlich auf Linux basiert, richtig?
Richtig. Valve hat eine eigene Linux-Distribution schon länger, früher auf Debian basiert, das SteamOS. Und die neueste Version SteamOS 3 basiert auf Arch Linux, ist auch noch nicht veröffentlicht. Also das ist auch noch so ein bisschen Work in Progress, würde ich sagen. Das soll aber irgendwann rauskommen, damit die Leute sich das auch auf anderen Geräten installieren können. Und ja, da ist im Prinzip als Oberfläche ein angepasster Steam Client drauf, der da perfekt auf dieses kleine Display passt.
Genau, vielleicht zeigst du sie mal für die, zumindest für die Zuschauer, Zuschauerinnen.
Ich mach den mal an. So. Ah, okay. So ungefähr sieht das aus.
Boah, das ist aber auch so ein Oschi, ne? Ja, ist schon ganz schön groß. Ich wollte zuerst sagen, wie so ein Brief in der Größe, aber ja, es ist vielleicht größer und ganz schön dick auch, ne?
Also, nachdem ich die Videos gesehen habe, dachte ich auch, was für ein Klopper. Und dann habe ich den aber rausgehoben und der ist im Endeffekt, wir haben das hier, wir haben jetzt zum Vergleich, das ist die Nintendo Switch, so. Da ist es dann schon gar nicht mehr so, da ist der Unterschied schon gar nicht mehr so groß. Sie ist ein bisschen, vielleicht 5 cm länger und sie hat diese deutlich dickeren Griffe. Was
ist das Gewicht?
600 Gramm, glaube ich, ist ungefähr.
Im Vergleich zur Switch?
Die Switch ist ein bisschen leichter, aber nicht viel tatsächlich.
Okay. Also vielleicht kann man auch sagen, wie so ein Tablet, aber sehr schmal quer und dann hat man einfach an beiden Seiten so Knubbel, wo man das ganz gut greifen kann, das Gerät. Ja.
Genau, und diese Knubbel, die machen das Ganze zwar ein bisschen bulkiger, das ist für mich persönlich aber einer der großen Pluspunkte von diesem Gerät. Also ich habe die letzten Monate mit der Switch gespielt, um mich so ein bisschen darauf vorzubereiten, um einen Vergleich zu haben. Ich hatte nämlich selber noch nie eine. Und ich finde sie kacke, sage ich gleich mal so. Mir schlafen immer die Hände ein. Das ist immer, weil ich die hier unten so festklemmen muss. Und dann muss ich diese Dinger, so diese Nupsis so. Also das ist, und das Steam Deck liegt einfach richtig, also ich kann das hier so richtig in die Hand nehmen, so. Und ich glaube, mit größeren Händen kommt man an diese oberen Tasten noch ein bisschen leichter dran. Das geht bei mir aber auch. Und ja, wie zeige ich jetzt die Bedienung? Vielleicht mal andersrum. Und ich habe hier noch diese Trackpads, mit denen ich wie ein Mausersatz, oder ich kann aber auch drücken zum Beispiel. Ich habe ein D-Pad, hier dieses Steuerkreuz, halt, andere Seite, hier dieses Steuerkreuz, die 4 Tasten, das kennt man ja, die 2 Analogsticks. Hier oben die Schultertasten, Lautstärke, es gibt einen einzigen USB-C-Anschluss. Ein Audio-Klinkenanschluss für den Kopfhörer. Und hinten gibt es noch 4 Schultertasten, die man frei belegen kann. Was ganz praktisch ist, gerade mit so Spielen, die nicht für das Steam Deck gemacht sind, wo einem irgendwie so eine Taste fehlt. Also ich habe zum Beispiel mein Leib- und Magenspiel 7 Days mal probiert. Da drückt man, ich spiele das nur am PC, da braucht man ganz viele Tasten, um Dinge schnell zu tun. Und weil ich die Tasten nicht schnell genug gefunden habe, habe ich halt einfach dann hinten die Tasten so belegt, dass ich bestimmte Dinge einfach zack gleich zur Hand habe. Das, ja, mal zur Bedienung. Die Elemente selber von der Hardware her, mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich spiele gelegentlich sowas wie Adventures mit dem Xbox-Controller. Die Analog-Sticks gefallen mir beim Steam Deck deutlich besser. Ich kann damit sehr viel langsamer und präziser steuern als mit meinem Xbox-Controller. Über die Switch brauchen wir nicht reden. Also diese Nupsis, das ist also vergleichsweise. Und mir gefallen auch diese Trackpads gut. Ich glaube, dass die, ich hatte ja damals schon mir diesen, wer ihn noch kennt, den Steam-Controller geholt.
Aus wie so ein, auch so ein typischer PlayStation-Controller oder so, würde ich sagen, ne? So von der Größe und vom Design.
Ja, und die neue Geschichte waren eben diese 2 Trackpads, so die, der, ja, ich sag mal, die frühe Entwicklung der jetzigen Trackpads. noch nicht so ganz ausgereift, aber was mich daran überzeugt hat, ist, wenn man es nicht gewohnt ist, sich mit einem Stick zu bewegen im Spiel, dann ist dieses Trackpad, wo man einfach wie mit der Maus so rumfährt, sehr viel intuitiver. Und das funktioniert relativ gut. Also das Steam Deck hat sehr, sehr viele Eingabemöglichkeiten. Einmal durch die zusätzlichen Tasten, durch die Trackpads und natürlich auch durch das Touchpad, Touchdisplay.
Hast du, mich mal interessiert, hast du mit diesen Touchpads, hast du mal so ein Strategiespiel, also so ein ganz, ganz typisches PC-Maus-Spiel?
Age of Empires oder so.
Ja, irgendwie sowas. Hast du das mal ausprobiert?
Nee, sowas habe ich, also ich habe tatsächlich kein Strategiespiel. Ich hatte überlegt, ob ich City Skylines installiere, aber ich hatte tatsächlich, ich habe meine ganze Steam-Bibliothek fast installiert, ich hatte keinen Platz mehr. Nee, das habe ich noch nicht, aber ich habe Dismantle gespielt. Da muss man auch so ein bisschen hin und her laufen und auf der Map und so. Ich merke, ich benutze tatsächlich mehr die Sticks als erwartet, weil ich mit denen sehr präzise steuern kann. Die Trackpads sind dann so mein Fallback, wenn ich mit der Steuerung nicht mehr klarkomme. Und es ist auch so, es gibt viele Spiele werden noch nicht offiziell unterstützt. Und wie ich festgestellt habe, das will überhaupt gar nichts heißen. Sie laufen in der Regel trotzdem. Es gibt nur einfach bestimmte Bedienelemente, die man nur mit einer Maus erreicht. Und in dem Fall kann man dann entweder das Trackpad benutzen, dahin fahren, klicken, oder man kann das Touch-Display stattdessen nutzen.
Wie ist das denn, wenn man ein Spiel startet, was keine Controller unterstützt? Das ist ja bei Steam, wenn du Steam in Big Picture benutzt, dann sagt das ja, du spielst jetzt ein Spiel, was keine Controller-Unterstützung hat. Wir versuchen das jetzt mal irgendwie und das funktioniert dann meistens nicht so richtig gut. Sind dann nur bei dem Steam Deck, ist dann nur dieses mausartige Touchpad belegt oder wie funktioniert das da?
Also das müsst ihr mir jetzt quer durch alle Spiele testen. Es gibt ein Standard-Layout für den Steam-Controller. Das wird geladen, wenn ein Spiel geladen wird, was kein eigenes hat von den Entwicklern. Ah. Mhm. Da wird dann am Anfang so ein Bild eingeblendet, welche Elemente da benutzt werden. Also ich habe gesehen, bei einigen ist es normalerweise immer die Sticks leuchten. Man sieht einmal dieses Controller-Layout und dann leuchten die Sticks und die Schultertasten zum Beispiel. Bei manchen Spielen leuchtet dann, aber da sieht man schon, man muss mehr wie mit einer Maus, da leuchtet dann das Trackpad. Das sind dann die Elemente, mit denen man gleich ins Spiel gehen kann. Und wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch mal rausgehen und gucken, ob es für das entsprechende Spiel ein Community-Layout gibt. Also viele Spiele haben ja eine Fanbase, wo die Leute sich einfach schon ein Controller-Layout gemacht haben. Im Idealfall vielleicht sogar für den Steam-Controller. Weiß ich nicht, wie gut die dann funktionieren.
Wo finde ich denn das dann auf Steam? Da gehe ich dann zu dem Spiel auf Steam und gucke da.
Ja, das ist praktisch. Moment, ich muss mal kurz hier raus und in meine Bibliothek. Und irgendein Spiel laden. Ich kann jetzt natürlich gleich nicht mehr.
Ach, du kannst es auf dem Steam Deck quasi, die Community.
Genau, hier, ich habe das jetzt mal markiert. Hier dieses kleine Symbol, da ist so ein kleiner Controller, über den erreiche ich die verfügbaren Layouts.
Das heißt, ich kann so, auf dem Gerät, also ich muss jetzt nicht am PC irgendwie noch irgendwas machen, sondern kann auf dem Gerät in die Community
genau.
rein.
Hier ist quasi das oben ist das offizielle Layout. Und wenn es dafür Community-Layouts gibt, kann ich hier quasi direkt entweder umkonfigurieren oder ich kann dann hier, wenn ich dann dieses Layout auswähle, dann gibt es hier die Liste der Community-Layouts und dann kann man hier fröhlich das ist ganz schön schwierig. Dann kann ich hier gucken, was sind das für welche? Da steht immer ein bisschen was mit dabei, wo die Leute sagen, ich habe das angepasst hier für mehr für dies oder mehr für jenes. Das ist ganz praktisch. Und dann kann ich die durchprobieren. Und wenn das nichts hilft, dann kann ich schlicht selber hier auf dann gehe ich hier auf Layout bearbeiten. Hier. Und dann kann ich jede einzelne Taste des Steam Decks selber belegen. Und kann sagen, ich will das eine auf der hinteren Taste und das auf der vorderen Taste und A und B und X. Ich kann jede einzelne quasi belegen. Das ist halt nur Arbeit, aber im Prinzip kann ich für jedes Spiel selber ein Controller-Layout in akzeptabler Zeit zusammenstokeln, wenn ich so eine Vorstellung schon habe.
Das kann theoretisch auch jeder machen. Also jeder, der ein Steam Deck hat, kann für ein Spiel sowas. Das ist eigentlich ganz richtig. Cool, dass es so offen
ist. Und man kann sie dann auch hochladen und quasi der Community zur Verfügung stellen, wenn man das möchte. Deswegen denke ich, das ist für viele Spiele, wo es jetzt noch nicht so toll ist, in Kürze sicherlich, wenn die Community entsprechend ist, auch passende Layouts gibt.
Ich würde noch mal gern noch mal einen Schritt zurück zu den Spielen. Also du hast schon gesagt, im Prinzip sollten darauf alle Spiele laufen, die es auf Steam gibt, die für Linux mit Linux kompatibel sind. Das heißt, da haben die Entwickler ihre Spiele entsprechend angepasst. Wie finde ich die denn? Also ich vermute, wenn ich auf dem Steam Deck dann im Shop bin, dann zeigt er mir, oder in der Bibliothek, zeigt er mir eh nur die Spiele an, die damit auch funktionieren. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also die Steam-Bibliothek sieht hier ein bisschen anders aus. Man kann es jetzt leider schlecht lesen, glaube ich. Moment. Hier das, was jetzt hier oben markiert ist, hier, das sind die Spiele aus meiner Bibliothek, die für Steam optimiert sind. Dann habe ich alle Spiele, alle installierten Spiele und kann quasi querbeet gucken. Das Gleiche gibt es im Store auch. Also einfach eine Liste der Spiele, die schon verifiziert sind. Da haben aber gar nicht unbedingt die Entwickler was angepasst, sondern das sind die Spiele, die Steam geprüft hat. Und das hat auch wenig mit deren Linux-Kompatibilität zu tun, als mit der Bedienung auf dem Steam Deck. Also klar, es muss laufen unter Linux mit Proton, aber da geht es in erster Linie darum, zum Beispiel, also ich nehme jetzt als Beispiel einfach 7 Days, weil da weiß ich, warum das so ist. 7 Days ist nicht verifiziert, aber playable, also spielbar. Und zwar eigentlich aus dem einzigen Grund, dass das beim Start so ein Launcher hochkommt, der eine sehr kleine Schrift hat und den man eigentlich mit einer Maus dann absegnen muss. Standardmäßig startet das Spiel aber ohne den Launcher. Das heißt, eigentlich ist das Argument gar keins. Ich weiß jetzt nicht, was es da auch noch nicht gibt. Es ist so die Anzeige der Knöpfe, also zum Beispiel zum Aufnehmen dies und jenes drücken. Das passt auch noch nicht ganz auf das Steam Deck, sondern ist auf einen Xbox-Controller gemünzt, solche Sachen.
Du hast jetzt ein paar Mal Proton gesagt. Kannst du das mal erklären?
Ja, das Steam Deck ist ja quasi ein Linux-System. Das heißt, Windows-Spiele laufen erstmal nicht ohne weiteres. Und Valve hat dafür eine Open-Source-Software Wine geforkt und hat das Proton genannt und weiterentwickelt in Zusammenarbeit mit Codeweavers. Und diese Kompatibilitätsschicht, nennt Valve das selber, sorgt dafür, dass Windows-Spiele im Idealfall auch unter Linux laufen.
Ah, okay.
Und das ist ein Projekt, was relativ lange schon läuft. Ich weiß gar nicht genau wann, mindestens 4 Jahre schon, glaube ich.
Ich wusste gar nicht, dass das von Valve ist. Das ist ja cool.
Naja, eigentlich ist es von Wine, aber Valve hat quasi Proton geforkt. Also da steckt, ohne das Wine-Projekt würde es Proton nicht geben, sagen wir es mal so. Hier steckt aber noch sehr viel mehr offene Software drin. Also es gibt hier zum Beispiel auch so ein Leistungs-Overlay namens Mango HUD. Das wird man hier nirgendwo finden. Also das heißt hier immer anders. Das ist so eine kleine, im Endeffekt eine FPS-Anzeige. Zeigt auch noch ein bisschen mehr. Dazu müsste ich jetzt wahrscheinlich...
Zeigt einfach so ein bisschen an, wie gut das Spiel, wie ruckelfrei das Spiel läuft.
Wie viele Prozessoren gerade in Arbeit sind, wie viele Frames das Spiel gerade liefert, wie lang die voraussichtliche Akkulaufzeit ist. Das Ganze gibt es in 4 verschiedenen Stufen und man kann es natürlich auch ausmachen. Und das ist letztendlich ein Open-Source-Tool, was Linux-Gamer schon lange benutzen und sich selber installieren und konfigurieren mussten, was Valve hier einfach in die Oberfläche eingebaut hat. Man kann quasi hier unter in der Energieecke hier inzwischen 5 verschiedene Optionen dieses Leistungs-Overlays auswählen. 0 ist einfach aus und 1 ist einfach, zeigt links oben im Eck dann die Frames an. Und diese Konfiguration so zugänglich zu machen, ist schon super.
Und fließen diese Sachen, die Valve da, die sozusagen da contributen, sozusagen, also in Wine und in Mango hat, das fließt dann wieder in die Community auch rein? Oder
meines Wissens ja. Nee, meines Wissens ist das tatsächlich eine Kooperation.
Also es gibt wenig, also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass Leute sagen, Valve ist so eine reiche Firma, die benutzen jetzt unseren Open-Source-Kram, um damit Geld zu verdienen. Das wird als positiv in der Szene aufgefasst.
Also die verschiedenen, es gibt auch von Proton tatsächlich schon wieder einen Fork von Glorious Eggroll, der da nochmal Sachen angepasst hat, die bei manchen Spielen besser funktionieren. Also das ist schon Mein Eindruck ist, das ist eine Community, die sich sehr gut gegenseitig unterstützt und die arbeiten alle zusammen. Und auch Valve hat mit diesem Steam Deck wirklich ein sehr offenes Projekt gemacht. Das ist im Prinzip, es gibt bereits die Druckdateien, wer sich ein Steam Deck-Gehäuse selber drucken möchte, per 3D-Druck kann das machen. Die Dateien dafür gibt's. Es wird bald austauschbare Hardware-Teile, also es wird die Sticks und die Knöpfe und diese Sachen zum Austausch geben. Zur Reparierbarkeit, ich glaube, man kann sie direkt bei iFixit dann bestellen, so, weiß nicht, ob Sommer, glaube ich, hieß es. Es ist ein Linux drauf, aber wer möchte, kann sich ein Windows drauf installieren und sich dann drüber ärgern. Das macht, also kann man machen. Man kann sich auch ein anderes Linux drauf machen, wenn man das gerne hätte. Also es ist ja auch ein richtiger kleiner Linux-PC.
Das klang ja auch vorhin so ein bisschen so, als du das erzählt hast mit dem OS, dass durchaus die Idee auch ist, dass sich vielleicht Leute eine eigene Spielkonsole mit dem Betriebssystem vielleicht irgendwann mal bauen können. Habe ich es richtig verstanden?
Also, das kann man machen und viele Leute überlegen das. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist.
Okay, also du glaubst schon, das ist jetzt nicht nur so eine Machbarkeitsstudie, irgendwie dieses Ding und dann sollen die anderen was machen, sondern es ist schon gedacht, als das ist jetzt mal unsere Spielkonsole, mit der wir auch irgendwie durchaus was erreichen wollen.
Ich spiele ja schon lange auf Steam unter Linux und ich sehe für mich keinen Vorteil, SteamOS zu benutzen. Diese Linux-Distribution ist relativ unfertig. Die hat keine deutschen Sprachpakete zum Beispiel. Die funktioniert insgesamt ein bisschen anders. Die ist relativ zugenagelt, was Einsteigern entgegenkommt. Jetzt für mich eher kein Argument ist. Die Software kommt ausschließlich als Flatpak aufs System, was auch für Einsteiger und für so ein, ich sag mal, wartungsfreies System ein großer Vorteil ist. Aber jetzt für mich keine Vorteile bietet. Die Steam Deck-Oberfläche ist aufs Steam Deck optimiert. Also ich habe es heute mal an den Fernseher angesteckt. Das sieht auch auf dem Fernseher gut aus. Aber ja, es gab ja schon immer auch die Big-Picture-Oberfläche für den, wenn jemand am großen Monitor sich zurücklehnen will. Ich sehe keinen großen Vorteil. Also
kann ich das dann auf dem Steam Deck steuern, wenn ich das an den Fernseher anschließe? Also das Steam Deck als Controller benutzen? Und dann bleibt das Steam Deck das Display aus oder wie funktioniert das dann?
Also ich habe es angesteckt, das Display bleibt dann aus. Du kannst es dann natürlich am Steam Deck steuern, hast aber dann natürlich das USB-Dock da dranhängen mit dem immer sehr sperrigen HDMI-Kabel. Das geht. Du kannst aber auch einen Xbox-Controller zum Beispiel per Bluetooth verbinden oder eine Maus und Tastatur und dann damit die Oberfläche steuern. Das funktioniert recht gut.
Okay. Sag mal, da laufen ja auch durchaus ziemlich aktuelle Spiele drauf. Also ich habe irgendwo gesehen, Elden Ring und sowas, The Witcher. Da ist schon ordentliche Hardware auch drin. Also das ist jetzt, also finde ich schon beeindruckend, dass auf so einem Gerät solche Spiele laufen. Also da ist schon eine richtige gute Hardware drin, ja?
Ja, vor allem zu diesem Preis. Also Valve hat in Zusammenarbeit mit AMD eine Custom APU, sag ich jetzt mal, entwickelt.
Was kostet
jetzt,
oder was ist der Preis?
400, glaube ich, die kleinste Variante mit 64 GB, was war das, NVMe-Speicher. Und die zwei größeren Varianten haben eine SSD drin. Ich müsste es mir gerade raussuchen. Und kosten 550 und 680, glaube ich. Man sollte dabei ein bisschen im Kopf behalten, was man für Spiele spielen will. Ich habe versucht, Apex Legends zu installieren. Das hat 80 GB im entpackten Zustand. Da waren aber schon viele andere Spiele drauf, hat einfach nicht mehr drauf gepasst. Ich musste dann erst Sachen runterschieben und dafür ist aber zum Glück ein SD-Kartenslot, Micro-SD-Kartenslot drin. Und man kann im Prinzip da seine Spiele drauf installieren und jeweils die Karte reinstecken mit den Spielen. Oh Gott, aber
Micro-SD ist ja ultra lahm. Also das würde mich mal interessieren, wie das so performt.
Also was ich festgestellt habe, keine großen Unterschiede. Also ich habe Spiele davon problemlos starten können. Ich habe bisher nur positive Sachen hervorgehoben. Ich sehe den Negativpunkt des Steam Decks eher noch im Anschließen an externe Hardware. Also das Ding so als Handheld für PC-Gaming einfach mitnehmen, super. Fantastisches Gerät, ich bin begeistert. Die Versuche, das mit einer beliebigen USB-Docking-Station an einen Monitor anzuschließen, da ein LAN und weiß ich nicht was, Strom, das war erstmal schwierig. Das Ding unterstützt längst nicht alle Docking-Stations. Ich habe hier eine gefunden, die wird auch von Codeweavers empfohlen, die ist von Doctech. steht dann auch in CT9 im Test nochmal drin. Die funktioniert gut, die kann man auch anstecken im laufenden Betrieb und Monitor dazu und so weiter. Das geht. Bei anderen hat das teilweise nicht funktioniert. Dann muss man das Gerät wirklich runterfahren, kalt starten, mit allen Sachen schon angesteckt und dann erkennt er auch den Monitor. Also solche Sachen, da hakt es noch ein bisschen und auch mit der Auflösung der Spiele. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, an meinem Fernseher erkennt zwar sofort den Bildschirm, ich kann sofort losspielen. Ich habe bei vielen Spielen aber einfach 1280 mal 800 Auflösung. Im Zweifel lässt sich das per Frickeln alles lösen. Man kann im Zweifel auf den Desktop gehen, den Steam-Client da starten, da kann man wild konfigurieren und Desktop-Auflösung und weiß ich nicht was. Aber das ist natürlich nicht das, was das Gerät, glaube ich, verspricht, nämlich, dass du das startest, vom Betriebssystem eigentlich nichts mitkriegst und losspielst.
Das ist ein ganz, ganz guter Stichpunkt. Ne? Ich meine, guck mal, bei der Switch, ne, die ist ja komplett für Noobs ausgelegt. Ne? Die machst du an und dann kannst du direkt loszocken. Ein Steam Deck ja eigentlich auch, ne, so wie du es gerade meintest. Aber es klingt für mich immer noch so ein bisschen nach, also ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber so ein bisschen PC-Frickelei, optimieren, Configs umschreiben, was auch immer. Also,
naja, ich kann ja theoretisch, ist das so ein, kann ich mir eine Shell aufmachen auf dem Steam Deck und dann mit VI irgendwelche Config-Dateien editieren. Ne?
Naja, das ja, eine geht ein bisschen.
Muss man das machen oder ist das so out of the box, Plug and Play? Das funktioniert auch, ne?
Also ich würde das inzwischen zweiteilen. Das Ding als Handheld, wenn ich das anmache, dann komme ich auf die Steam-Oberfläche und kann dadurch selbst sowas wie, es gab zum Beispiel bereits ein BIOS-Update, dann musste ich ein BIOS flashen, das war zweimal auf A drücken und dann sah das kurz hässlich aus und dann startete das Ding neu und ich hatte ein frisches BIOS drauf und war wieder in Steam. Also das ist was, was Einsteiger, denke ich, problemlos lösen können. Die Spiele starten per Proton und so weiter, da ist nicht viel zu machen. Selbst die Controller-Konfiguration ist nicht schwierig. Wenn man allerdings auf dem Linux-Desktop ist, dann steht man da erstmal. Dann ist die Tastaturbelegung eine US-amerikanische. Gut, das ist ein KDE Plasma-Desktop. Da gibt es dann ein System, einen sehr umfangreichen Systemeinstellungsdialog, wo man das ändern kann. Deutsche Sprachpakete gibt es, wie gesagt, noch nicht. Da vermute ich mal, dass das noch kommt. Es gibt eine Software, um beliebige Pakete von, weiß ich nicht, OBS Studio über LibreOffice, GIMP, was man möchte, nachzuinstallieren. Kdenlive übrigens auch. Und vielleicht bei der Gelegenheit gleich, es gibt da auch inzwischen den Heroic Games Launcher oder Lutris, mit denen man Emulatoren, Epic Game Store Spiele und solche Geschichten zum Laufen bringen kann. Und man kann diese Anwendungen teilweise auch in Steam einbinden. Also es gibt da diesen Punkt, Steam Fremd heißt es, glaube ich. Da wird einem direkt angeboten, einen Chrome-Browser zu installieren, damit man damit surfen kann. Also der Teil geht noch auf dem Steam in dieser Oberfläche. Aber wer sich auf das Linux begibt, der muss halt einfach wissen, was er tut. Also zumindest ungefähr.
Ich hatte ja nochmal, ich hatte dich in meiner eigenen Frage nochmal unterbrochen mit dem Preis. Nochmal ganz kurz zurück zur Hardware. Also da ist durchaus sehr potente Hardware drin, habe ich verstanden, weil ich meine, da laufen ja richtig gute Spiele auch drauf. Wie wirkt sich das denn aus auf Laufzeit? Ich habe gesehen, das Ding hat auch einen Lüfter. Also wird das dann sehr laut? Das sind ja so Sachen, die sind bei Spielkonsolen eher, geht es ja auch darum, dass man möglichst lange Laufzeiten hat, dass das Ding nicht so laut wird. Wie sieht es denn da aus?
Das sind zwei Punkte, da kann das Steam Deck noch nicht punkten. Also das Ding hat einen Lüfter, einen deutlich hörbaren Lüfter, der auch richtig hochdreht bei Spielen. Es wird nicht heiß tatsächlich. Also die Griffe sind weit weg von dem, also der einzige Punkt, wo es warm wird, ist hier oben im Laufe eines Spiels. Da kommt man aber einfach auch mit den Händen gar nicht ran. Ja, ich zeig's nochmal. Also hier diese Ecke wird irgendwann warm.
Hintere Ecke, hinten rechts, rechte Hand quasi. Hinten
genau, rechts oben quasi. Die Hände bleiben immer kühl. Den Lüfter hört man deutlich. Also mich persönlich, ich habe festgestellt, sobald ich im Spiel mal drin bin, fällt es mir nicht mehr auf, weil ich von dem Spiel immer zu sehr abgelenkt bin. Ich habe jetzt sowas wie Omnor gespielt. Das ist so ein total ruhiges Spiel. Bei lauten Shootern hört man es vielleicht auch gar nicht mehr. Oder wenn man mit Kopfhörern spielt. Die Laufzeit, da kann ich bis jetzt noch nichts Gutes berichten. Also Valve selber sagt 2 bis 8 Stunden und das ist realistisch.
Aber auch eine sehr große Bandbreite.
Ja, der Punkt ist, man kann relativ viel machen. Also 2 Stunden, ich habe Omno 1 Stunde 40, glaube ich, laufen lassen. 60 Frames, volle Helligkeit. Den Bildschirm brauche ich aber nur in absolut heller Sonne auf Maximum. Und wenn ich den auf die, das, ich wollte noch mal einen Test machen, wie viel das ausmacht, das runterzuschieben, das macht wohl angeblich, bei anderen Tests haben ergeben wohl relativ viel aus. Und man kann die Frames auf 30 Frames festpinnen, was jetzt bei Omno zumindest keinerlei Unterschied macht.
Und 8 Stunden dann bei Minesweeper oder was? Oder wo hat man 8 Stunden?
Das weiß ich noch nicht. Ich vermute im Menü, weil wenn das Menü offen ist, so wie jetzt, dann hört man auch den Lüfter meistens nicht. Da passiert auch, also ich gucke ja immer so ein bisschen, während ich das Ding eine Stunde in der Hand habe, was sich da beim Akku tut. Während ich mir so die Menüs und die Einstellungen und wie mache ich dies und jenes, da passiert relativ wenig. Beim Akku, wenn ich spiele, kann ich zugucken, also wie das runtergeht. Mhm. Das ist schon, also das ist schon noch so ein Nachteil. Ja,
Und relativ viele Bugs bei den Spielen, habe ich gelesen bei unserer Berichterstattung. Also bei vielen Spielen, die man benutzt, ist einfach noch nicht optimal angepasst.
Ne? Naja gut, es gibt, ich glaube, 740 oder wahrscheinlich sind es mittlerweile mehr verifizierte Spiele. Da hat man diese Probleme erstmal nicht. Von Heise Online, die haben aber mindestens Dorfromantik getestet. Das ist nicht verifiziert. Das ist schon mal das Erste. Da kann ich dann halt auch nicht erwarten, dass es perfekt läuft. Okay. Ich glaube aber schon, dass die Software tatsächlich noch Probleme hat mit einigen Dingern. Ich glaube aber auch, also während ich jetzt hier vielleicht so zum Vergleich, ich habe eine Steam-Bibliothek von 220 Spielen, je nachdem, in welchen Dialog ich gucke bei Steam, und habe jetzt hier 46, die verifiziert sind. Das sind 6 mehr als am Freitag, als ich das Ding in die Hände gekriegt habe. Und ich habe noch haufenweise Playable-Bilder. Also ich glaube, es sollte vielleicht, wenn nicht jedes Spiel läuft, doch bei jedem viele Sachen dabei sein, die automatisch, finde ich eigentlich einen der Hauptpunkte. Ich hatte mir überlegt, mir eine Switch zu kaufen und habe mir den Preis damals angeguckt, dachte mir, ja, ist okay. Und dann muss ich für jedes Spiel nochmal hinblättern, obwohl ich schon haufenweise Spiele habe auf Steam, die ich gerne mobil spielen würde. Also das, finde ich, ist eins der Hauptargumente, dass ich einfach meine Steam-Bibliothek jetzt mal, die Sachen, die man so eher ruhig so zurückgelehnt spielen möchte, jetzt einfach mal in Ruhe auf dem Sofa spielen kann.
Ja, klingt doch insgesamt ganz gut. Habt ihr noch Fragen, Keno,
Dennis? Ja, das mit dem Lüfter, das hört sich für mich total, also ich hasse Lüfter und mich bringt das immer so raus. Wenn ich irgendwie so ein Indie-Spiel spiele, wo man nicht viel Leistung für braucht, hast du auch schon gesehen, dass da der Lüfter ganz ausblieb oder ist das nur im Menü so gewesen?
Also bei mir ist es jetzt eigentlich fast bei allen Spielen angegangen. Okay. Ich glaube, so das Schlichteste, was ich gespielt habe, war Stardew Valley.
Mhm, ja, sowas.
Da bläst er nicht die ganze Zeit, aber auch da kommt irgendwann, glaube ich, der Punkt. Also der geht relativ früh tatsächlich an. Ist dann am Anfang nicht so laut und dreht dann erst im Laufe der Zeit hoch, wenn es dann wirklich zur Sache geht. Aber das Geräusch ist da. Also das ist schon, wenn dich das stört, könnte schon sein, dass das ein Gegenargument ist.
Also in der Switch ist ja auch ein Lüfter drin, aber ehrlich gesagt höre ich das Ding, du weißt das besser, Dennis, ne? Also der wird hauptsächlich genutzt, wenn das in 1080 ausgibt, wenn das im Dock drin ist. Ne?
Ja, den hörst du nicht.
Und dann ist er ja weiter weg. Dann hast du das ja nicht direkt.
Genau. Ja. Und wenn du es in der Hand hast, der ist auch vergleichsweise laufruhig, also der läuft sehr gleichmäßig. Was ja auch immer so stört, wenn diese Lüftersteuerung so eingreift und es hört sich dann immer so irgendwie an. Und bei der Switch ist das dies, würde ich es fast sagen.
Ja, finde ich auch. Also ich finde, da hat mich das im Handheld-Modus nie gestört und mir ist das im Dock-Modus mal aufgefallen. Aber, und das ist, glaube ich, der Grund, warum, was mich vom Steam Deck abhält. Und das ist, ich habe gesehen, wenn ich es jetzt bestellen würde, Liane, wann kriegt man das dann nochmal geliefert?
Nach dem zweiten Quartal. Also, also das, was wir jetzt getestet haben, ist die 256 Gigabyte-Variante mit dem, das hat immer noch dieses doch relativ stark spiegelnde, ihr könnt euch hier zum Beispiel meine Kamera angucken, relativ deutlich. Mhm. Nur die ganz große Variante hat ein entspiegeltes Display mit geätztem Glas. Das habe ich mir bestellt, das wird aber irgendwann im zweiten Quartal kommen, ich weiß nicht genau.
Ja, und ich denke immer bei so Hardware-Sachen, wenn die erst ein halbes Jahr nach der Bestellung kommen, dann habe ich immer Angst, dass wenn das dann ankommt, dass es dann schon wieder ein neues gibt, weil gerade bei so Spielehardware, das hat ja immer so eine Halbwertszeit von einem Jahr oder so. Also
ich glaube, in diesem Fall braucht man sich keine Sorgen machen, einmal, weil die Hardware wirklich gut ist. Hier hakt es wirklich an Software und da habe ich großes Vertrauen zu Valve, dass sie das per Updates beheben werden. Und das andere ist die Chipknappheit. Das heißt, im Moment ist also die meisten Hersteller kriegen solche Sachen, glaube ich, einfach im Moment schlecht her. Also da wird nicht viel nachkommen und die werden auch nicht jetzt alle Nase lang neue Sachen auf den Markt werfen, wenn endlich da mal der Vertrieb klappt. Also ich glaube, im Moment ist vielleicht ein guter Moment, um sich sowas zu kaufen. Und für Leute, die jetzt vielleicht kein High-End-Gaming-PC brauchen, weil sind wir mal ehrlich, mit dem Gaming-PC, den ich hier stehen habe, und der ist schon 2 Jahre alt, kann das Ding trotzdem nicht mithalten. Auch wenn ich alle Spiele drauf spielen kann, prinzipiell. Also ich kann zum Beispiel 7 Days spiele ich bei 50 bis 60 Frames oder so in höchsten Aufstellungen, höchsten Einstellungen. Hier spiele ich in mittleren Einstellungen bei 30 bis 35 Frames. Spielen kann ich es trotzdem. Aber für manche Leute reicht das vielleicht. Und sie haben damit halt gleich einen PC, den sie auch für Mail surfen, was sie sonst so damit machen, Texte schreiben.
Ja, also meinst du, dass das Leute so benutzen würden? Also das würde mich auch tatsächlich interessieren, wie gut das funktioniert, das Steam Deck dafür.
Ja, ich würde dir raten, noch ein bisschen zu warten. Also ich werde noch einen Artikel dazu machen, wie man so die wichtigsten Programme darauf einrichtet. Das geht sicherlich. Aber sowas wie, dass man dann keine deutsche Sprache hat, das ist halt einfach ärgerlich. Das kannst du ja auch nicht mal eben selber nachrüsten. Würde ich zumindest nicht machen. Und was sicherlich auch ein Vorteil ist, im Moment sieht eine Docking Station so aus, wenn Valve sein Steam die Dockingstation für das Steam Deck rausbringt, dann wird es so ein Gerät sein, wo man das reinsteckt, hinten gehen die Anschlüsse raus und dann steht es da ordentlich. Also das ist, glaube ich, dann noch mal eher so eine PC-Alternative, als wenn ich das jetzt hier irgendwo so hinlege. Okay, ich habe so einen 10-Euro Plastikständer, da kann ich so draufstellen. Das geht natürlich auch.
Aber für Leute, die so eine Switch haben und einen Gaming-PC und ich habe auch noch eine PS5, also ich sehe für mich nicht, die High-End-Spiele sozusagen, so die Cutting-Edge-Sachen, sowas wie, wenn ich Elden Ring spielen wollen würde, würde ich das auf der PS5 spielen oder auf meinem PC. Das will ich dann auch, dass das halt geil aussieht und nicht mit niedrigsten Details. Und wenn ich so Indie-Spiele spielen will, dann würde ich das auf der Switch machen, weil dann ist es ja eh egal. So Spiele wie, mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, aber es gibt ja, oder sagen wir mal sowas wie Dead Cells oder so ein Indie-Spiel. Das läuft ja auf allen Plattformen gleich mit 60 FPS und das läuft auf der Switch auch gut. Und auf der Switch habe ich natürlich die tollen Exklusivtitel von Nintendo, die es woanders nicht gibt, irgendwie Breath of the Wild
aber,
oder so.
Ja. Aber Keno, ich finde, das ist halt ein Argument, was für mich auch ganz groß schon zählt, ist, ich als PC-Spieler habe in der Steam-Bibliothek gerade geguckt, 94 Spiele. Und da sind halt auch so ein paar Sachen dabei, wo ich glaube, spiele ich eh lieber unterwegs auf einem kleinen Display. Also das ist für mich das Argument, dass ich nicht bei Nintendo irgendwie nochmal irgendwie pro Spiel, weiß nicht, was kosten bei Nintendo, kostet ja auch 40, 50 Euro so
ein Spiel. Ja, die Indies nicht, aber klar, da hast du recht, das stimmt. Das ist wirklich ein gutes Argument, dass man, ich gucke gerade mal, wie viel Spiele ich in meiner Steam-Bibliothek habe. Oha.
Ich glaube, es ist tatsächlich was für Leute, die schon eine gut gefütterte Steam-Bibliothek haben. Und dann ist halt die Frage, ich meine, für mich, ich habe mir dieses Ding, ohne mit der Wimper zu zucken, im November vorbestellt, die teuerste Variante. Ich weiß, ich werde es lieben, aber das wird mein PC-Gaming nicht ersetzen. Es gibt Spiele, die spiele ich am PC mit Maus und Tastatur. Und das wird das nicht ändern. Aber es gibt halt auch welche, die will ich da eigentlich, wenn ich dann 8 Stunden am Rechner gesessen bin, mit meinem Rücken auf dem Sofa liegen und mich einmal durch Omno hüpfen oder so. Und da reicht mir dann Steam Deck.
Wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt auf dem PC quasi, du spielst das gleiche Game, machst dann Pause, ne, wie du gerade meintest, ruhst dich auf dem Bett aus, wird der Spielstand dann synchronisiert? Also wenn ich auf dem Steam Deck quasi, kann ich dann nahtlos an dem gleichen Punkt weiter zocken?
Prinzipiell ja.
Okay,
das also ist vorausgesetzt cool. Natürlich, das Spiel unterstützt die Steam Cloud. 7 Days zum Beispiel hat noch nie Cloud-Unterstützung gehabt. Bei Omno geht das schon. Das heißt, wenn das hier einmal gespeichert ist, dann kann ich am PC an der gleichen Stelle wieder weiterspielen. Und was natürlich auch geht, ist dieses mitten im Spiel einfach ausdrücken und später wieder anmachen und genau im Spiel schon sein und weiterspielen. Also das, was man will, wenn man in der Bahn spielt oder im Zug oder so und schnell aufhören cool. muss. Das ja. funktioniert auch.
529 Spiele habe ich in wow. Steam, aber das liegt, glaube ich, daran, ja, das liegt aber daran, weil ich eine Zeit ganz viel VR getestet habe und mir die Entwickler alle ihre Spiele zugeschickt haben, sozusagen. Das wäre auch noch eine Frage. VR geht wahrscheinlich nicht mit dem Steam. Nee. Also eigentlich, ich meine, Valve hat ja sogar ein Headset, ein eigenes.
Ja, aber das läuft ist das? Einfach, also man kann, es gab, glaube ich, jemand, der das zum Laufen gebracht hat, man kann das prinzipiell betreiben, aber der Rechner bringt dafür nicht die nötige Leistung mehr. Du brauchst für VR einen richtig potenten Gaming-PC. So, mhm. das ist nicht das, was ein Steam Deck leisten kann. Also alle VR-Spiele sind auch als nicht unterstützt gekennzeichnet.
Also ich würde es mal an der Stelle...
Welche, die sehr wenig. Aber klar, aber ja, okay. Aber interessant.
Wir wollen
ich bin
ja
sicher,
noch
ich habe irgendwas Wichtiges vergessen, aber keine Ahnung.
Wir müssen ja noch über die Alternativen und Retro-Konsolen auch sprechen, oder wollen zumindest. Aber wir hören ja auch nicht auf mit der Berichterstattung, Liane. Du schreibst für CT einen Artikel, der kommt in einem der nächsten Ausgaben, und ich vermute, das ist jetzt nur meine Vermutung, dass auch in den kommenden Ausgaben jetzt immer mal wieder auch zu dem Thema was drin sein wird. Du begleitest das Thema Proton, Linux-Spiele ja auch eh schon sehr viel in CT, und ich würde einfach sagen, alles Weitere und was dir vielleicht noch sonst wo aufgefallen ist, das schreib einfach in CT und dann bekommst die Leute auch mit.
Wenn also, wenn Liane das Thema, mir das mal ausleiht, dann kommt es in 3003 auf YouTube auch nochmal extra.
Also wer sich für das Thema interessiert, wir hatten im letzten Jahr, habe ich in CT Artikel zu Proton gemacht, zum Heroic Games Launcher, zu all diesen Möglichkeiten unter Linux Windows-Spiele zum Laufen zu bringen, und das werde ich halt auch alles für Steam Deck nochmal aktualisieren. Das kommt dann in nächster Zeit.
Und wenn ihr noch Spiele-Inspirationen braucht, die dann auch auf dem Steam Deck laufen, dann schaut am besten regelmäßig CT Zockt, unseren Kanal auf YouTube und auf Twitch, ne?
Nee, Twitch nicht mehr. Wir machen im Moment Twitch. Nur noch
Entschuldigung, YouTube. Dann auch vor allem auf YouTube. Und genau, ihr wisst, wo ihr es findet. Und Kino stellt jetzt seine Kamera neu ein. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich weiter mit den Retro-Konsolen. Davor gibt es aber nochmal Werbung.
Dell Technologies als ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions-Provider bietet IT-Technologielösungen für Unternehmen aller Größen, die speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dell Technologies ExpertInnen empfehlen Unternehmen Dell Latitude Laptops und 2-in-1-Systeme. Sie gehören zu den sichersten Business-PCs von Dell Technologies mit eingebauten intelligenten Funktionen. Rufen Sie uns an unter 0800 724 4869.
So, ja, ich hatte ja schon versprochen, wir reden jetzt auch über etwas ungewöhnlichere Konsolen, und eine davon, da warte ich schon die ganze Zeit auch drauf, die hat Dennis im Heft vorgestellt, da hat er mit einem Autoren von uns, Autor zusammengearbeitet, und ich möchte die mal hier auch kurz einblenden, wenn ich das hinbekomme. Na, kriege ich das hin? Oh ja. So, das ist dieses Teil hier für die Leute, die zuschauen, für alle anderen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Gameboy, ein bisschen schlanker sogar noch, und
wie so ein
sehr,
Gameboy
sehr
aus dem Hipster-Café.
Genau, der Gameboy aus dem Hipster-Café, viel, viel schicker, sehr schwarz, edel, keine Beschriftung drauf.
Sieht super aus, das Ding.
Das Ding sieht total super aus, heißt Analog Pocket. Und Dennis, vielleicht kannst du mal erklären, was es damit auf sich hat.
Ja, also normalerweise hat man es ja immer bei diesen Handhelds, die aktuell so sehr angesagt sind, dass die Spiele per Software emuliert werden. Ne? Das funktioniert meistens schon ziemlich gut. Bei dem ist es halt so, also Analog ist halt ein Hersteller, der hat sich in der Retro-Szene zu Recht schon sehr, sehr guten Namen erarbeitet. Die machen eine Hardware-Emulation. Also da steckt ein, jetzt muss ich es gerade noch mal ablesen, ein Field...
FPGA.
Genau, ein FPGA, das ist Field Programmable Gate Array. Jetzt verhaspel ich mich total. Also ein FPGA. Und da kannst du quasi alte Hardware, in diesem Fall Game Boy Color, kannst du auf Transistorebene emulieren. Also du baust quasi die alte Retro-Hardware per Programmierung in Hardware nochmal nach. Ne? Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber dafür hast du halt den Vorteil, dass die Spiele so gesehen wirklich exakt so laufen wie auf der Original-Hardware halt. Ne? Das ist vor allem für Retro-Fans ist das unabdingbar. Man sieht es halt auch schon an dem Bildschirm. Links ist der Game Boy Color von früher, ne, aus den 90ern, und rechts dann der Analog Pocket. Und der hat auch verschiedene Bildschirmfilter drin. Also man kann sich das Bild auch so ein bisschen glatt bügeln lassen mit so ein paar Filtereffekten. Aber Puristen können da halt auch den Original, quasi Original Gameboy-Bildschirmfilter auswählen. Und das sieht dann auch exakt so aus. Der Bildschirm ist halt echt mega genial. Der hat eine extrem hohe Pixeldichte. Also da hast du irgendwie, muss ich jetzt gerade auch noch mal spicken, der hat eine Pixeldichte von 615 Pixel pro Inch. Und bei einem iPhone hast du zum Beispiel in Anführungsstrichen nur 460 Pixel pro Inch. Also das heißt, du hast halt wirklich ein Bild wie, selbst wenn du es dir direkt vor die Augen hältst, wirst du keine Pixel sehen. Das ist extrem sauber. IPS-Panel ist drin, das heißt, es ist super blickwinkelstabil. Und es ist halt einfach ein super scharfes, brillantes Bild. Problem ist, ich habe das Teil leider nicht hier, deswegen muss man es jetzt auch im Heft zeigen, weil ich glaube, der Analog Pocket ist fast noch begehrter als das Steam Deck. Das heißt, wenn du das Teil jetzt bestellst für 195 Euro, also dann kriegst du es erst nächstes Jahr. Also die haben jetzt angegeben, wer jetzt bestellt, kriegt es 2023 und das könnte vielleicht sogar noch später werden. Und auf eBay nutzen das natürlich auch ein paar Idioten aus und andere Idioten bezahlen auch die Preise. Ich habe da schon gesehen, beendete Auktion, da ging das Teil für 800 Tacken raus. Ne? Also,
Kino, ich sehe hier einen Trend mit dem frühzeitig bestellen und erst der Spätsachen erhalten.
Mhm. Ja, genau, das ist leider jetzt so. Ne? Aber ansonsten von der Hardware, also ich habe es unserem Retro-Experten Kerl Norton ist das, den habe ich das geschickt. Der kennt sich super gut aus in der Szene und der ist von dem Teil auch zu Recht komplett begeistert. Und du kannst halt auch, was auch besonders ist, neben der Hardware-Emulation, du packst quasi echte Gameboy-Module dort rein. Mhm. Ne? Also vom normalen Gameboy, Gameboy Color, genau.
Und Tetris.
Das, ja, genau, zum Beispiel Tetris. Und das sieht.
Ach, ihm hält gerade Tetris in die Kamera.
Packst das Modul rein, ne? Stellst den Gameboy-Filter ein, dass du dieses monochrome Grün hast und ja, Zeitreise zurück halt. Ne? Das ist echt genial.
Ja, und ich habe gesehen, also ich bin ja, ich habe jetzt zwar hier auch einen Gameboy, aber ich bin ja, eigentlich bin ich ja als Kind mit dem Lynx aufgewachsen. Und ich habe gesehen, es soll wohl auch einen Adapter für Lynx-Spiele geben. Da habe ich auch noch ein paar in der Krabbelkiste. Und, aber den gibt's noch nicht. Aber das ist natürlich, also zum einen natürlich sau cool, dass du diese Original-Module benutzen kannst. Auch schon allein, weil es dieses ganze Legalitätsproblem ja quasi dann dadurch löst, was man ja bei den Emulatoren hat, wo man die Spiele dann irgendwo runterladen kann, aber vielleicht gar nicht darf. Aber hat natürlich auf der anderen Seite das Thema, dass du diese Module brauchst. Und ich habe mal gesehen bei eBay, da ich dachte mal, ich guck mal auch so, was kosten denn so Spielmodule? Und dann stand da so 17 Euro, 8 Spiele, Gameboy-Spiele auf der Seite. Dachte ja, cool, das ist eigentlich ein cooler, fairer Preis. Und habe ich gesehen, nee, die weiß ich, 17, 18 Euro pro Spiel, die zeigen halt bloß alle, die sie haben, irgendwie auf der Seite. Also du zahlst ja zum Teil pro Spiel 20 Euro dann für so ein Modul. Also und für die alten Spiele, ne, da kriege ich dann ja schon ein richtig gutes Steam-Spiel auch schon.
Ja, also der Retro-Markt ist auch ein bisschen kaputt, das muss man schon sagen. Also die loten ja teilweise für irgendwelche Super Nintendo Classic-Module, da zahlst du ja teilweise hunderte von Euros. Und letzt wurde
doch irgendwie... Ja, das finde ich halt blöd, ne? Dann hat man so eine tolle Konsole und will irgendein Spiel spielen und müsste dann irgendwie 400 Euro dafür bezahlen. Und das finde ich schon... Also auch wenn mir das natürlich legal auch lieber ist, aber...
Ich könnte mich auf jeden Fall sehr ärgern, dass ich als kleines Kind zwar super gerne Lynx gespielt habe und bei meinen Kumpels auch Gameboy, aber halt zu Hause tatsächlich Briefmarken gesammelt habe. Hätte ich mal damals Spielmodule stattdessen gesammelt, dann hätte ich echt was vorzuweisen. Aber diese ganzen Briefmarken, die liegen im Keller und keinen Cent sind die wert, ja.
Also mich würde der Analog Pocket auch reizen. Ich habe kein einziges Spielmodul. Ich bin tatsächlich in die Welt der Handhelds. Die hat mich bisher echt kalt gelassen. Mit dem hier eingestiegen.
Der Gameboy?
Genau.
Alle mal den
Gameboy. Nee, das ist kein Gameboy. Das ist ein Retroflag GBI Case mit einem Raspberry Pi Zero drin.
Das sieht aber aus wie der... Genau, und ich habe hier den Original Gameboy.
Ja, der hat auch hier quasi noch so eine Cartridge. Da ist nämlich der Raspi drin. Das ist sehr, sehr niedlich gemacht. Charmier. Und den finde ich auch super.
Vor allem kannst du da jetzt ein W2, Zero W2 reintun und dann läuft das, dann laufen auch PlayStation-Spiele und so drauf.
Das hat tatsächlich Dennis getestet.
Habe ich gemacht, genau. Also da reicht dann wirklich die 3D, also die Rechenleistung reicht aus, um PlayStation 1-Spiele, 3D-Titel zu zocken. Und zum Beispiel, was hatte ich da laufen? Tekken von der PlayStation 1 mit 60 Bildern pro Sekunde war echt super.
Cool. Also der Analog Pocket ist wirklich was für Leute, die schon sehr große Retro-Fans sind, glaube ich, einfach die, also du kannst halt super viel einstellen, du hast ein tolles Display, das auch viel simuliert von diesem alten Retro-Feeling, aber du brauchst halt Originalmodule und du kriegst es erstmal bis erst im nächsten Jahr.
Also aber, man muss sagen, also es gibt ja auch so Hacking-Module, ne? Dass man da so ein Gamer-Modul drauf tut, da ist dann Flash-Speicher drauf und da sind dann ROMs drin, die kann man auch benutzen mit dem
Gut, Ding. Aber also trotzdem ist das, glaube ich, eher was wirklich für die so die High-End-Retro-Fans, sage ich mal.
Oder du machst damit Musik, weil da ist ja auch ein Synthesizer drin.
Ja, das stimmt.
Das ist das, was ich auch super spannend finde. Ich weiß nicht, ob ich es bedienen könnte, aber.
Naja, du kannst dann halt auch wirklich MIDI, also über die MIDI-Schnittstelle kannst du theoretisch dir ein Keyboard anschließen über die USB-Docking-Station. Also das Teil hat auch eine optionale Docking-Station. Dann kannst du die Games halt auch auf dem Fernseher ausgeben oder halt dann Zubehör, MIDI, Keyboard, sonst was irgendwie anschließen.
Das hätte ich sogar.
Controller kannst du damit auch synken über Bluetooth, zum Beispiel den PS4-Controller und dann auf dem Fernseher alte Gameboy-Spiele spielen, ne? Geht alles. Und ja.
Aber das ist, wird jetzt Puristen, wird das jetzt stark stören, aber ich finde, so Spiele aus den 90ern, ich kann die, also die machen mich einfach wahnsinnig, wenn ich die ohne Speicherfunktion und ohne Rückspulfunktion spiele. Ich finde, dass so, ich habe neulich zum Beispiel, da habe ich nochmal, das habe ich nachgeholt, habe ich nie gespielt, Super Metroid, das SNES-Spiel, ein fantastisches Spiel, aber wenn ich da keine Speicherfunktion gehabt hätte, hätte ich da keinen Bock drauf gehabt, weil es einfach so nervig ist, dieses ständige, also ich glaube, wie war das nochmal, bei Super Metroid gab, das hat sogar, glaube ich, eine Batterie im Modul drin, aber ich habe es, glaube ich, mit der Rückspulfunktion gespielt, was natürlich grenzwertig Cheating ist, dass du halt, wenn du irgendwie stirbst, kannst du einfach eine Tastenkombination drücken und dann kannst du die Stelle nochmal machen. Ich finde aber, dass die, also meine Frustresistenz ist nicht so groß, dass ich die Spiele aus den 90ern ohne diese Funktion spielen könnte. Und das ist das, was mich bei Analog Pocket stört und weswegen ich, sagen wir mal, modernere Emulations-Handhelds besser finde.
Die der macht halt, aber, der hat eine Quick-Save-Funktion, ne? Der Analog Pocket.
Ja, ich glaube, das ist aber nur, der friert halt einfach so ein, dass du den ausschalten kannst und dann da weiterspielen kannst. Aber ich glaube, du kannst keine Save-States. Du kannst dann also nicht ein anderes Spiel spielen.
Ja, ich habe es gerade nochmal nachgelesen. Ja, du hast recht, aber die sind, also Analog ist auch dafür bekannt, dass die auf die Community hören. Und auch kontinuierlich Firmware-Updates raushauen und so. Also ich gehe stark davon aus,
technisch wäre das kein Problem. Ich glaube, das ist eher ein philosophisches Ding, dass viele Leute das halt nicht
puristisch
genug finden.
Das kann sein, ja klar. Ne?
Und ich
finde, aber was auch noch neu ist bei dem Analog Pocket, ist es das erste Mal bei einer Konsole von dem Hersteller, dass die quasi Teile des FPGAs geöffnet haben, sodass die Community da ran kann und halt auch Mods entwickeln kann, was auch immer. Und da wird spätestens dann wird jemand so ein Safe-State-Option irgendwie da einfügen. Das ist auch ziemlich cool, dass die dann Community-getrieben das Ding auch noch erweitern können. Ne?
Das stimmt.
Aber Keno hat es ja trotzdem angesprochen und darauf würde ich auch nochmal gern hinaus, weil nicht jeder wird jetzt dieses Teil kaufen. Und ich würde gerne mit euch nochmal darüber reden, mit was ihr denn so sonst an mit mobilen Spielkonsolen. Ich weiß, ihr habt alle so ein paar rumliegen, wie ihr das sonst macht. Also ich kann ja noch ein Beispiel von mir sagen. Hier dieser Lynx, ich habe den nur kurz in die Kamera gehalten. Der ist wirklich total leer und ich habe hier versucht, mit einem Raspi und einem Display für 30 Euro, was eigentlich so für LKW Rückblende, also dass man sich beim LKW einbauen kann, um eine Kamera hinten irgendwie anzuschließen, ein bisschen rumgewurschtelt und das hat alles eigentlich an sich funktioniert. Ich bin aber dann tatsächlich gescheitert, dass ich die mechanischen Elemente gut, die Kontakte gut hinbekommen habe. Da arbeite ich noch dran. Und das war so mein Versuch, mit einem RetroPie und einem, also einem Raspberry W und RetroPie irgendwie meine alten Spiele in ein Gerät reinzubekommen. Das muss man ja aber auch gar nicht selber machen, sondern man kann ja auch Sachen kaufen. Ihr hattet jetzt schon diesen Gameboy Case, wie hieß das nochmal, Liane, was du hattest?
Die Firma heißt RetroFlag, GPI Case heißt das. Ja. Genau.
Was ich noch habe ist, das fand ich auch sehr cool, ja, es sieht wie ein richtiger Gameboy. Ja. Jetzt gibt es ja auch den Ton an.
Und das gibt es auch im Komplettset, glaube ich. Da muss man gucken, ob man jetzt irgendwo bei RetroFlag jetzt nur das Case bestellt und sich selber ein Raspberry besorgt oder das im Set kauft.
Raspis sind auch übrigens alle ausverkauft. Also wer jetzt noch ein Zero 2 kriegt, das kannst du zurzeit echt knicken. Das ist echt bitter.
Was ich noch ganz cool fand, das gab es auch mal im Heise-Shop, ist dieses Ding, das war ein Otroid Go mit einem ESP32. Und da habe ich dann auch meine Atari Lynx-Spiele, hier sieht man das Crapyard-Dock, kann man darauf spielen. Und obwohl es so ein relativ lahme Technik ist, hat es einigermaßen gut geklappt. Und ich habe sogar dieses Scrapyard-Dock, was mein Kindheitstrauma so ein bisschen ist, weil ich das auf dem Lynx nie zu Ende spielen konnte, geschafft. Endlich letzte Sommerferien. Allerdings, wie Kenos halt sagt, mit Abspeichern der Spielstände, sonst wäre ich durchgedreht. Ohne das möchte ich es jetzt eigentlich auch nicht mehr. Was sind denn sonst noch so?
Ja? Vielleicht noch kurz als Ergänzung, was wir jetzt hier gar nicht haben, das hat tatsächlich keiner von uns, sind so eher die High-End-Teile, so der Aya Neo, der mit Windows läuft, was jetzt so ein Steam Deck-Konkurrent auch wäre, aber halt einfach dreimal so teuer ist. Also sehr, sehr viel teurer. Ja. Also was haben wir jetzt gar nicht. Wir sind jetzt eher untere Preisklasse gerade. Aber Kino, ja, untere Preisklasse. Ist das nicht dein Stichwort?
Also du hast gerade gefragt, wo wir am liebsten Sachen drauf spielen. Also ich finde Super Nintendo, habe ich ja gerade schon gesagt, Super Metroid spiele ich am liebsten auf der Switch. Also ganz legal natürlich. Weil ich finde, dass die SNES-Emulation ganz gut gelungen ist. Also das ist auch ganz schön. Man sieht so die Packung, obwohl ich bin jetzt gerade Mega Drive-Menü drin, aber egal. Aber man sieht die Packungsmotive da und dann kannst du da drauf gehen und dann hast du auch Save States und du kannst rückspulen. Funktioniert alles gut. Die N64-Emulation, die es seit ein paar Monaten gibt, die ist so lala. Aber die ist überall so lala. Und dann habe ich noch die Nintendo DS-Spiele, spiele ich auf einer das finde ich auch immer noch eine wunderschöne Konsole. Man sieht leider den tollen 3D-Effekt nicht. Nur wenn ich oben so ein bisschen, ich halte gerade diese 3DS in die Kamera und wenn ich die so ein bisschen, man sieht vielleicht an dem oberen Display, dass da immer so ein bisschen sich was bewegt. Das ist halt autostereoskopisch. Der scannt meine Augen und dann zeigt er mir ein räumliches Bild. Das finde ich, fand auch eine fantastische Konsole. Ja, und was aber gerade zur Zeit mein größtes Hobby ist, ist auf so einer chinesischen Emulationsspielkonsole, hier auf der NBurnik 351 MP. Da habe ich so eine alternative Firmware drauf und da kuratiere ich mir gerade so die schönsten Spiele zusammen. Bootet gerade. Und da finde ich, ja, da gibt es ganz viele tolle Sachen. Am meisten spiele ich im Moment, habe ich schon mal in der Uplink-Jahresfolge gesagt, ist auch gleich auf den Pico 8 spielen, diese Fantasiekonsole, die kostet.
Vielleicht kannst du nochmal Pico 8 erklären, weil ich finde, das ist immer noch, fasziniert mich total. Also das ist quasi eine Emulation, die dann jetzt auch wie andere... Nee, das
ist gar keine Emulation, sondern Pico 8 ist eine Fantasie-Plattform, die ist modern, die ist erst ein paar Jahre alt, aber die simuliert sozusagen eine Konsole der 80er, 90er. Also du hast sehr, sehr begrenzte Hardware-Möglichkeiten, aber dadurch kannst du halt, ja, dadurch bist du in deiner Kreativität nicht so beschränkt, dass du dich die ganze Zeit um die Hardware kümmern musst. Und da gibt es eine riesengroße Community, die halt Spiele dafür baut.
Also die bauen einfach im Jahr 2020, 21, 22 Spiele, die aber so aussehen wie Spiele aus den 80ern.
Richtig, die so aussehen wie, oder aus den 90ern, das läuft im Browser, das läuft kostenlos. Aber zum Beispiel das ja sehr bekannte Spiel Celeste, Das ist ja so ein sehr schweres Jump'n'Run. Da ist also das Original ist ein Pico 8-Spiel gewesen. Und das läuft halt auch auf diesem Ding. Das lädt irgendwie ganz schön lange gerade, sehe ich. Warum dauert denn das so lange? Und ja, dann kann man das darauf spielen. Und das ist, ja, das ist sehr schön. Aber natürlich laufen auf diesem Ding auch echte Konsolen. Und ich finde da besonders interessant, sich Konsolen anzugucken, die es gar nicht hier im Westen geschafft haben. Also irgendwelche kuriosen japanischen Dinger. PCFX zum Beispiel. Ich glaube, das ist die PC 9801. Gut, PC Engine gab es in Deutschland, glaube ich, in Europa. Aber auf jeden Fall halt ganz viele Konsolen, die ich hier drauf habe, von denen man vorher noch nicht so richtig mega duck, von denen man vorher noch nicht so richtig gehört hat. Und das ist halt einfach, also es macht mir viel Freude, sich da in diese Welten da reinzudenken, was es da so früher alles gegeben hat. Und
das ist ja Ding ist auch so auf jeden Fall ein bisschen handlicher, ein bisschen kleiner noch als so eine Switch oder so eine.
Also mit der liebäugle ich auch schon lang, weil die wirklich eine schöne Größe hat auch einfach, finde ich. Also das Design gefällt mir gut und ist einfach eine super Größe.
Ja, und das ist halt schön, wenn man da so Software drauf hat, die dann, also bei jedem Spiel, was ich hier drauf habe, da ist dann so eine Videodatei. Man sieht also auch direkt, wie das Spiel aussieht, also im Video, was sofort abgespielt wird. Cool. Also das ganze Look and Feel ist halt irgendwie total geil. Und man könnte halt mit dem Ding auf einer einsamen Insel, wenn man ein Ladegerät hat, könnte man sich viel, viel Zeit mit um die Ohren hauen.
Ja, sag nochmal,
also, da sind, glaube ich, 30.000 Spiele drauf oder so.
NBNIC 315 oder so, wie war die?
351, RG351, MP. Es gibt ganz viele unterschiedliche Versionen. Die MP-Version ist die mit dem hochauflösenderen Display und die kostet, ich glaube, ungefähr ein Hunderter oder so. Also so richtig teuer ist das Ding. Ja, oder 120.
RG351 MP für 160 allerdings, aber vielleicht.
Nee, bei Banggood sehe ich sie gerade für 120. Ich habe sie auf AliExpress, AliExpress 105 Euro. Ah, nee, das ist die M. Allerdings muss ich sagen,
bei Wish gibt es sie für 5 Euro.
man muss, um WLAN zu haben, was halt manchmal ganz praktisch ist, um da auch Spiele drauf zu kriegen, muss man hier so einen externen Dongle machen, weil das Ding hat ein Metallgehäuse. Dadurch geht WLAN nicht. Man muss also diesen blöden Dongle benutzen. Den habe ich da dummerweise immer drauf, weil es gibt so ein System, das heißt Retro Achievements, das halt für Spiele, für die es eigentlich keine Achievements gibt, werden von der Community ausgedachte Achievements hinzugefügt. Und dann kann man halt auch in, weiß ich nicht, Sonic the Hedgehog 2 Achievements freischalten. Und das finde ich total cool, aber da muss man
ja eine
Internetverbindung haben. Wie bitte?
Das ist ja unpraktisch.
Du bist ja ein Nerd.
Ich bin voll der Nerd, ja. Und was mich auch noch stört bei dem Ding, ist, dass warum muss das unbedingt ein Metallgehäuse haben? Das sieht zwar irgendwie so Heavy-Duty-mäßig aus, aber ich finde es, also ich, da schläft mir auch die Hand ein, weil es so schwer ist. Deswegen finde ich halt meinen 30, 40 Euro V90, der hat zwar wesentlich schlechteres Display und wesentlich schlechtere Hardware, aber der ist so geil leicht,
vielleicht
den
wegen der Verarbeitung auch. Also wir haben ja in der Arbeit noch, die habe ich jetzt leider nicht hier, noch so eine Lyra. Das ist auch, die ist so vom Format her in etwa so. Und das ist halt auch so ein Plastikgehäuse, wenn man das so ein bisschen drückt, dann macht es, knirscht das so an der Seite.
Ja, so ist das bei dem Ding auch. Das ist halt so richtig so.
Also wir reden jetzt von der Größe, das ist jetzt wirklich nur noch wie so eine Puderdose, würde ich jetzt mal sagen, die man auch so aufklappt.
Ja.
Das andere ist schon eher eine, weiß nicht, Zigarettenschachtel oder so, keine Ahnung. Ah, ich hasse das immer mit den Größen, wie man das beschreibt.
Ja, die Lyra ist noch mal ein bisschen größer als die NBNIC jetzt. Also okay. Die hat es schon so eine Handgröße, sage ich mal.
Also hier ist das 3DS im Vergleich.
Also NBNIC und 3DS sehr ähnlich.
Ja.
Plus das 3DS, wenn man das aufklappt, wird es dann natürlich größer, ne? Aber das ist so groß wie ein zugeklapptes 3DS, ist aber, ja, doch, auf jeden Fall ist es schwerer, wegen des Metallgehäuse. Aber das kann ich trotzdem empfehlen. Ich mag die sehr gerne, diese 351 MP. Aber es ist halt schwierig, da in der Legalität zu bleiben. Es gibt bei CT3003 ein Video, wo es darum geht, wie man, das heißt, diese Spielkonsole ist illegal, glaube ich, und da geht es darum, wie man wo man an legale ROMs rankommt. Und man kriegt schon ein paar, aber zum Beispiel der ganze Nintendo-Kram, da legal ranzukommen, das ist unmöglich.
Vor allem beschreibst du in deinem Video auch noch, das können wir auch dann noch verlinken im Text, beschreibst du auch ein bisschen, wie man sich selber mit einem Raspi im Prinzip so eine Konsole basteln könnte. Also von der Software-Seite beschreibst du es eher. Genau. Und das wäre mir am Ende auch nochmal wichtig. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über so fertige Sachen, die man so kaufen kann. Aber wie ich es schon vorher erzählt habe, man kann sich natürlich auch einfach mal ein Wochenende Zeit nehmen oder zwei und mal mit einem Raspi, wenn man denn einen gerade noch hat oder kaufen kann.
Das würde ich gerne ganz dringend dazu sagen. Diese ganzen China-Konsolen, ein Burnick, die Pauke, die V90 und die 351 MP, die sind mega schrottig out of the box. Also da muss man auf jeden Fall selber noch Hand anlegen und umfrickeln, weil da ist total lieblose, da läuft irgendwas drauf, da sind auch irgendwelche komischen ROMs drauf, die definitiv illegal sind. Und das läuft alles scheiße. Also man muss auf jeden Fall da eine alternative Betriebssystem drauf tun und man muss da auch, darf da nicht so große Angst vor einer Kommandozeile oder so haben. Das ist schon auch, aber mir macht das gerade das Spaß, dieses Gefrickel an den Dingern.
Okay. Und wie gesagt, man kann sich auch einen Raspi nehmen und selber anfangen und dann ist man ja sehr frei. Dann kauft man sich entweder so ein Gehäuse, das schon irgendwie die Buttons mitbringt, oder man bastelt sich sein eigenes Gehäuse oder druckt sich am 3D-Drucker aus. Also da, oder macht das so wie ich und versucht aus seiner früheren Lieblingskonsole, ihr seht, ich bin noch nicht sehr fertig.
Und der Raspi 4 ist wirklich so leistungsfähig, das geht bis, ich würde sagen, also PS1 ist überhaupt kein Problem.
Dreamcast geht auch.
Dreamcast geht sogar besser. Mhm. Ne? Es gibt ja diesen ganz guten Emulator. PSP geht mit den meisten Spielen, mit dem Raspi 4. Und natürlich die ganzen 8- und 16-Bit-Konsolen, die sind immer kein Problem. Also Super Nintendo, Mega Drive, NES, so Sachen, die ganzen Gameboy-Sachen, Gameboy Advance, das ist alles überhaupt kein Problem. Ja. PlayStation 1 geht auch, ist sozusagen von den größeren Konsolen das, was immer am ehesten funktioniert, was am wenigsten Systemanforderungen hat. Dann würde ich sagen, Dreamcast kommt als erstes, dann PlayStation, dann PSP, N64 ist meistens problematisch und mit sehr, sehr leistungsfähigen Sachen, wie zum Beispiel dem Steam Deck, würde ich sagen, geht inzwischen auch schon PS2, würde ich schon sagen.
Ich habe sogar schon PS3-Spiel drauf laufen sehen. Ich glaube, das war Killzone, First-Person-Shooter.
Ah ja.
Das hat mich ziemlich beeindruckt. Ne? Also ist ja auch alles noch Work in Progress, wenn die da erstmal ihre Emulatoren drauf optimieren. Zum Beispiel der Dolphin-Emulator für Wii und GameCube, der soll wahrscheinlich auch eine native Steam Deck-Version kriegen. Also da wird einiges noch kommen, ne?
Spannend wird dann halt auch, wenn das direkt über die Steam-Oberfläche erreichbar ist, weil dann kommt das aus diesem Frickelbereich raus.
Ja, schön. Das sind doch wunderbare Aussichten. Dass
sich alles verklagt. Spannend.
Wir werden dranbleiben und vielleicht wird das nochmal ein Sendungsthema auch für CT Uplink, kann ich mir vorstellen, wenn wir mal so ein halbes Jahr weitergucken, wenn Keno dann sein Steam Deck auch endlich hat.
Habe ich eins? Also ich leihe mir mal eins aus, aber gekauft habe ich, also kaufen würde ich mir jetzt noch keins.
Gut, dann würde ich sagen, oder habt ihr jetzt noch irgendeine Konsole, die ich vergessen habe, die wir jetzt ganz dringend noch machen müssen? Nee, sonst würde ich sagen, erstmal vielen Dank an euch. Ich wollte aber noch mal einmal nach draußen fragen, also erstmal für alle, die jetzt zugehört haben, wir haben auch viel gezeigt und wir haben es versucht, ein bisschen zu erklären, aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es euch trotzdem nicht so vorstellen, dann geht auf YouTube oder geht auf heise.de und guckt euch einfach nochmal in das Uplink-Video auch rein, weil ich glaube, es lohnt sich in dieser Sendung besonders auch ins Video reinzugucken. Da zeigen wir euch halt einfach diese Geräte auch nochmal. Und ansonsten würde mich einfach interessieren, wie macht ihr das da draußen? Habt ihr eine Lieblingsspiele, mobile Spielekonsole? Habt ihr Lieblingsspiele? Seid ihr so wie ich als Kinder mit dem Lynx aufgewachsen statt dem Gameboy? Dann
Oder so wie ich ganz neu zum mobilen Spielen eigentlich dazugekommen.
Genau, also das fände ich nochmal interessant. Und habt ihr irgendwelche Lieblingsspiele oder Lieblingskonsolen, gerade auch bei diesen ganzen, was Keno erzählt hat, was man auch auf AliExpress bekommt oder die dutzenden Retro-Pi-Geschichten. Also vielleicht, weil wir haben bestimmt heute noch nicht alle erwähnt, würde ich jetzt mal behaupten. Dann schreibt uns das in unsere YouTube-Kommentare oder auf Heise Online oder an uplink@ct.de und dann gucken wir uns das an. Und dann würde ich sagen, wenn euch das alles noch nicht genug war, dann schaut nochmal in die neue CT. Da ist nämlich auch zum einen der Artikel von Dennis drin, mobile Spielkonsole emuliert Gameboy und Co. Da ist das nochmal sehr ausführlich über Analog Pocket, aber es gibt eben auch den großen Speicherkompass, worüber wir in der letzten Sendung gesprochen haben, ein IPv6-Schwerpunkt. Wir haben was Python-Programmieren unter Android, hat Ronald geschrieben, fand ich super spannend. Wir haben Gaming-Notebooks getestet. Es gibt Boards für Core i12000. Also es gibt unheimlich viel da drin. Also schaut da ruhig nochmal rein, solange ihr sie noch am Kiosk bekommt. Und dann habe ich noch als allerletztes eures Feedback zur letzten Sendung. Da haben wir über die Massenspeicher gesprochen und da wollte ich noch zwei, drei Sachen vorlesen, die ich ganz spannend fand. Rainer schreibt, bei großen Festplatten, es ging ja unter anderem um Festplatten, bei großen Festplatten fällt mir immer die erste Festplatte ein, mit der ich Kontakt hatte. IBM, 5¼ Zoll volle Bauhöhe, 10 Megabyte Speicherkapazität, war in seiner Ausbildung 1991, also circa doppelt so groß wie ein Intel NUC für 10 Megabyte Speicherkapazität. Das ist echt, fand ich echt interessant. Und dann, was ich noch sehr spannend fand von Peter, und zwar ging es ja um dieses SSD-Format, auch diese M2, die ganz kleinen, die man sich ja auf den meisten Mainboards als SSD irgendwie draufsetzen kann. Die, wo es in der Sendung sehr darum ging, dass die so schön kompakt und klein sind. Und er schreibt aber, und das geht mir auch so, ich finde M2 offen gestanden nicht so genial. Vom Thema Kühlung mal abgesehen ist die Handhabung extrem mies. Schnell mal einen Datenträger austauschen. Ach nee, da ist die Grafikkarte im Weg. Und wenn man zusätzlich einen großen Towerkühler verwendet, muss man zum Entfernen einer M2-SSD den halben Rechner zerlegen. Und das ist mir nämlich auch so gegangen. Also die sind zwar praktisch, wenn man sie einmal einbaut und dann sind die da schon klein, aber austauschen ist eben nicht so leicht, wie wenn man einfach eine Festplatte oder eine SATA-SSD irgendwie austauscht. Okay, das soll es gewesen sein für heute. Ich danke nochmal meinen Gästen, Liane, Dennis und Keno. Schön, dass ihr da wart. Das war eine sehr runde, schöne Sendung mit viel, viel interessanten Eindrücken und auch an Ralf, unserem Producer, sage ich nochmal danke und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen CT-Uplink. Bis dann, ciao.
Tschüss.